Salut zusammen, hallo miteinander. Ich bin Stefan Belmont, der erste Teilnehmer aus der Schweiz in der Geschichte der PDC Darts WM. Und jetzt hört ihr Checkout, den Sport 1 Darts Podcast.
Hier ist Checkout, der Sport 1 Darts Podcast mit Kevin Schulte und Micha Wattenberg. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Checkout, der Sport 1 Darts Podcast. Es ist der 15. Dezember 2024 und das heißt, an diesem Sonntag beginnt die PDC Weltmeisterschaft. Die Darts WM 2025 mit dem Spiel Thibaut Tricol gegen Joe Comito. Über dieses und alle weiteren Spiele am heutigen Tag sprechen wir gleich. Ich bin Kevin Schulte hier bei Checkout und grüße Micha Wattenberg. Hi.
Ja, hallo Kevin, mein wunderbarer Podcast-Partner. Es ist endlich soweit. Das Darts-Jahr hat noch nicht ganz seinen Höhepunkt gefunden. Das wird es am 3. Januar geben, aber es ist endlich soweit. Die Vorfreude ist groß. Das Warten hat ein Ende. Es geht endlich los mit der WM. Heute ist der Tag.
Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude und trotzdem ist man dann jetzt auch froh, dass es losgeht. Wir haben jetzt ordentlich was zusammengepowert, würde ich sagen, über die vergangenen Tage und Wochen. Es gab jetzt schon jeden Tag Folgen. Es wird weiter natürlich jeden Tag Folgen geben, dann mit täglichen Roundups. Und wir haben uns gedacht, nach unserer gestrigen besonderen Jubiläumsfolge gehen wir jetzt heute nochmal in den Infight sozusagen für die ersten Partien, werden da so ein bisschen vorausblicken und werden noch ein weiteres Interview einstreuen und das mit niemand Geringerem, wie schon anfangs gehört im Cold Opener, mit dem ersten schweizerischen Teilnehmer bei der WM, mit Stefan Belmont. Freue ich mich auch sehr drauf.
Bevor wir dazu kommen, aber erst einmal der organisatorische Block. Ihr kennt das schon in der Folgenbeschreibung. Dort findet ihr den Link zu unserem Instagram-Account, zu Twitter bzw. X. Ihr findet den Link zu unserem Discord-Channel. Dort auch den Link zum Tippspiel bei Kicktipp. Ihr findet den Sport1-Darts-Newsletter und ihr findet den Link, uns bei Patreon zu unterstützen. Das Ganze kostet 3,57 € pro Monat inklusive der Mehrwertsteuer. Wir bedanken uns da sehr bei jedem, der uns unterstützt und an dieser Stelle auch noch mal den Aufruf, wer die 3,57 € nicht hat, der kann uns auch mit einer 5-Sterne-Bewertung, wo auch immer ihr das hört, unterstützen. Wir würden uns da auch sehr drüber freuen, wenn ihr unsere Arbeit honoriert. Und ich würde sagen, damit sprechen wir dann jetzt erst einmal über den Eröffnungsabend, über die 4 Partien, die anstehen.
Ja, ganz genau. Vielleicht der Ergänzung halber, die 5 Sterne sind dann aber auch Pflicht, ne? Dass wir uns da richtig verstehen hier in unserer Checkout-Community. Nein, Spaß beiseite. Also lass uns sprechen über die ersten Partien. Es geht los mit Tricol gegen Comito. Ist ja eh nationalitätentechnisch ein sehr bunter Abend. Wir haben wirklich die gesamte Bandbreite, die den Dartsport auch mittlerweile zum Glück ausmacht. Und Thibaut Tricol feiert natürlich nicht sein Debüt. Er hat beim Debüt seine erste Runde überstanden vor einem Jahr. Jetzt ist er nochmal ein stärkerer, nochmal ein gestandenerer Spieler mit der Tourkarte, hat jetzt zuletzt Gervin Price bei den PC Finals geschlagen und er wird, wenn alles normal läuft, natürlich hier gewinnen und dann in ein sehr großes Spiel einziehen gegen den Titelverteidiger später am Abend.
Ich glaube, wir haben dieses Spiel auch wirklich schon häufig thematisiert als Eröffnungsspiel, ob es bei der XXL-Teilnehmerforscher war, ob es bei der Prognose zur WM war, wo wir alle Spiele durchgetippt haben. Wir sind uns relativ einig, dass Thibaut Tricol hier durchkommen wird, hat in diesem Jahr einfach gute Schritte gemacht. Die Players Championship Finals, du hast es angesprochen, waren das richtige Symbol, wenn ich mich festlegen würde. Also zu deutlich wird es nicht. Ich würde hier auf so ein 3-1 tippen, aber schon, dass Tricol hier halbwegs ungefährdet durchkommt.
Ja, 3-1 wäre sogar noch ein gutes Ergebnis für Comito. Ich glaube sogar, es wird ein 3-0 mit dem neuen Selbstvertrauen auch nach den PC Finals. Ich glaube, Tricol, da stehen die Sterne einfach sehr gut. Der wird das klar machen. Vielleicht auch 3-1, aber ich denke, über den Siegertipp, da gibt es hier keine Zweifel. Das kann eigentlich nur auf Tricol hinauslaufen. Vielleicht ein bisschen spannender Fragezeichen, Partie Nummer 2, Jermaine Vatimena, Zitat, in der Form seines Lebens gegen Stefan Belmont, der dürfte davon aber auch nicht weit entfernt sein, denn er spielt die erste WM überhaupt, wir haben ihn gleich im ausführlichen Interview, vielleicht vorneweg, wie ist so dein Blick auf die Partie?
Also ich freue mich natürlich sehr auf die erste Partie mit deutschsprachiger Beteiligung. Ich freue mich auch sehr auf Stefan Belmont. Hat es auch verdient, nach den Leistungen über die letzten Monate jetzt hier mit dabei zu sein. Der West Europe Qualifier gerade hinten raus, ganz am Ende, war überragend. Deswegen verdientermaßen hier mit dabei. Ich glaube aber bei aller Liebe, dass diese Auftakthürde Jermaine Wattimena für ihn einfach ein Ticken zu hoch sein wird. Jermaine Wattimena, du hast es angesprochen, in einer wirklich berauschenden Form mit Wahnsinns-Darts. Auch hier traue ich dem von mir vorausgesehenen Verlierer definitiv einen Satz zu. Ich glaube, dass sich Stefan Belmont einen Satz holen wird. Ich glaube aber auch dann, dass es ja für sein Debüt es damit gewesen sein wird. Also ich würde hier mit einem 3-1 für Wattimena gehen.
Ja, das wäre jetzt auch so das logische Ergebnis, was sich da ja so ein bisschen mir vorschwebt. Aber man muss schon sagen, insgesamt, ich halte Belmonts Überraschungspotenzial für deutlich ausgeprägter als das von Comito zum Beispiel,
ja,
weil Stefan Belmont auch es schon nachgewiesen hat, auch gegen starke Spieler, auch Jimmy van Schie zu schlagen in diesem entscheidenden Qualifier in Kalka. Das war jetzt alles andere als irgendwie ja so an der Tagesordnung da, und dementsprechend Stefan Belmont dürfte mit Selbstvertrauen hier ankommen, hat mehr richtig gemacht als falsch, hat auf der Pro Tour ein Viertelfinale gespielt, hat Cross, hat Smith geschlagen, darüber habe ich auch mit ihm gesprochen. Also deswegen dürften wir nicht abschreiben. Vor 8 Wochen, sagen wir mal, ja, vor der EM, hätte man dieses Spiel noch ganz anders bewertet. Da hätte man wahrscheinlich gesagt, ja, Wattimena, dünnes Nervenkostüm und eben weit weg von so seiner Prime, da ist was drin. Jetzt ist die Favoritenlage klar. Vielleicht aber auch eine Chance für Stefan Belmont, weil er natürlich, er hat so ein gesamtes Land auch, was er da mit sich rumträgt. Und wenn da jetzt aber gar nicht so die Erwartungen so hoch sind, kann das natürlich auch eine Möglichkeit sein. Vielleicht geht es auch über 5 Sätze. Ich glaube aber auch, Wattimena wird weiterkommen. Wie sieht's aus bei der nächsten Partie? Kim Heibrechts gegen Keane Barry. Der Sieger spielt dann gegen Gervin Price am morgigen Montagabend.
Das ist definitiv die ausgeglichenste Partie am heutigen Abend, wo am meisten passieren kann, würde ich mal sagen. Dennoch ist das eine Partie, wir haben sie schon in den letzten Folgen häufiger besprochen, wo wir beide anderer Meinung sind als das, was hier zum Beispiel die Wettanbieter vorgeben. Also ich sehe hier definitiv Keane Barry mit der Nasenspitze nochmal einen Ticken weiter nach vorne, bringt die Form mit, gerade von der Development Tour und so weiter. Kim Heibrechts, es ist ein volatiles Konstrukt. Ich glaube nicht, dass wir die Form sehen werden wie aus dem European Tour Finale. Ich glaube eher, dass wir ein bisschen vielleicht einen gehemmten Kim Heibrecht sehen werden und Keane Barry, der hier zustechen könnte. Wenn ich mich festlegen müsste, 3-2 Barry, enges Ding, aber mit dem besseren Ausgang für den Iren.
Ja, ich bin auch beim Iren, das habe ich ja auch schon in diversen Folgen gesagt. Leider beim Iren aus meiner Sicht, weil ich würde mir eine Neuauflage Price gegen Heibrechts viel eher wünschen und sehe da dann auch wirklich Überraschungs- und auch so ein bisschen, ja, Tension-Potenzial. Also da kann es sich durchaus wieder ein bisschen hochschaukeln. Ich glaube aber, Heibrechts kommt eben nicht an Barry vorbei, würde mich auch trauen zu sagen 3-1, vielleicht 2 Sätze knapp an den Iren. Kommt sehr auf die Anfangsphase an. Also wenn Heibrechts 0-2 hinten liegt, dann traue ich ihm kein Comeback mehr zu. Er muss da direkt aus den Blöcken kommen, und das ist aber auch so ein bisschen das Problem gewesen in der jüngeren Vergangenheit bei diversen WM-Spielen. Wenn wir da zum Beispiel zurückdenken an das letzte Jahr gegen Veenstra, da hat Heibrechts nicht ein Leck gewonnen. Also dementsprechend kommt jetzt auch nicht mit den besten Erinnerungen hier in den Alley-Pally. Letzte Partie des Abends, dann auch schon die erste Zweitrundenpartie. Da gibt es dann für einen der Spieler die Chance, ja, sehr viele freie Tage, sorgenfreie Tage zu verbringen, und Luke Humphreys wird es sehr wahrscheinlich machen, sollte es normal laufen, gegen dann eben Thibaut Tricol, da sind wir uns ja einig. Humphreys gibt dann Satz ab, ja oder nein?
Nein. Ich sehe einfach generell erstmal schon mal, egal ob gegen Tricol oder Comito, kein Szenario, in dem Humphreys an diesem Abend rausgeht. Selbst wenn er wirklich was liegen lässt, gerade auch mit dem Faktor, dass potenziell ein Tricol noch das zweite Spiel an diesem Abend spielen muss. Also maximal gibt's einen Satz weg, aber es wäre so ein typischer Luke Humphreys, wenn er hier jetzt anreist und mit 3-0 in Sätzen und einem 104er Schnitt heute Abend gewinnt.
Ja, ich erwarte es ein bisschen anders tatsächlich. Ich sehe eher sogar einen Satzgewinn für Tricol, vielleicht sogar direkt der erste. Humphreys hatte auch im letzten Jahr in seinem Auftaktspiel ein paar Probleme gegen Lee Evans. Lee Evans konnte da diverse Chancen auf Doppel nicht nutzen. Mir ist wichtig aus neutraler Sicht, und damit wir so ein bisschen Drama vielleicht auch schon am ersten Abend haben, dass Humphreys jetzt nicht so sein A-Plus-Spiel ans Board bringt und dass vor allen Dingen Thibaut Tricol früh im Spiel Chancen nutzt, denn dann hat das hier ein bisschen Potenzial zur Sensation. Ich sehe in diesem Spiel nicht das geringste Sensationspotenzial von allen Zweitrundenpartien. Lass es mich so ausdrücken. Dementsprechend, würde ich mich trauen zu sagen, Humphreys gewinnt in Anführungsstrichen nur 3-1.
Na gut, dann schauen wir mal. Wir werden das ja morgen schon besprechen können in der täglichen Berichterstattung hier bei Checkout. Das ist das Schöne. Wir können das dann auflösen, ob es, wie du sagst, ein bisschen ein engeres Ding wird und man noch so ein bisschen ja in Frankreich die Fahnen hochhalten darf für wenigstens eine gewisse Zeit oder ob es ja ein Humphreys-Durchmarsch wird, wie ich sage. Wir werden es sehen. Wir sprechen morgen darüber. Jetzt hören wir aber erstmal rein in das Interview mit Stefan Belmont.
Der erste Schweizer in der Geschichte der PDC-WM, der erste Qualifikant aus der Schweiz, ist heute bei uns im Podcast zu Gast und darüber freue ich mich sehr. Ich freue mich, dass noch Zeit ist, kurz vor dem Turnier. Hallo Stefan.
Ja, hallo zusammen. Danke vielmals für die Einladung und ich freue mich darauf.
Du spielst direkt am ersten Abend im zweiten Spiel der PDC-WM. Bist du schon nervös jetzt wenige Tage vor deinem Debüt?
Ja, es geht noch. Die Vorfreude überwiegt jetzt bis die nächsten Tage. Aber ich denke dann, wenn ich dann wirklich im Ellipelli, wenn ich es sehe, Backstage rein darf, alles dort wahrnehme, dann wird dann schon noch ein bisschen die Nervosität kommen.
Findest du es eigentlich ein bisschen blöd oder unglücklich für dich persönlich, dass es jetzt schon ein Spiel am ersten Turniertag ist? Also du kannst dich dadurch ja vorher jetzt nicht akklimatisieren, kannst du jetzt nicht vorher mal einen Abend vor Ort anschauen. Ist das irgendwie ein bisschen unglücklich für dich persönlich oder wie betrachtest du das?
Nein, ganz und gar nicht. Also ich würde wirklich sagen, das ist mehr als perfekt. Ich denke, am 15. fängt die WM an. Alle Leute, Dart-Fans, Verrückte sind heiß darauf. Und jetzt darf ich noch in der ersten Session mein Spiel spielen gegen Vatimena. Also ich denke, besser kann es nicht sein. Auch für, ich sage jetzt mal, für alle Schweizer Fans. Es ist Sonntagabend, circa 8:45 findet das Spiel statt. Die Leute sind zu Hause dort und ich denke, das wird gute Einschaltquoten geben. Und ich bin da gar nicht irgendwie enttäuscht darüber oder so. Da kommt auch die Freude auf.
Ja, eher im Gegenteil, genau. Also eine besondere Ehre dann für dich, dann auch nach dem Spiel von Tricol und Comito dieses Turnier zu starten. Also die ersten zwei Partien der WM mit Beteiligung der vergangenen beiden West Europe Qualifier-Sieger. Einmal Thibaut Tricol, jetzt Stefan Belmont und du wirst spielen, du hast es schon angesprochen, gegen Jermaine Vatimena. Wie blickst du auf dieses Los, auf deinen Gegner?
Also eben, ich habe nur jetzt das erste Spiel im Kopf. Eben die Vorfreude ist da. Ich bin jetzt dort, ich darf spielen und ich möchte einfach mein Bestes geben auf der WM-PDC-Bühne und ich bin dort eigentlich zum Gewinnen, also ja.
Hast du schon mal gegen Jermaine gespielt? Gab es schon irgendein persönliches Aufeinandertreffen?
Nein, ich habe jetzt noch nie gegen ihn gespielt, aber wir kennen ihn sehr gut, auch von meiner Freundin her Seite. Dazu war es noch BDO-Zeiten, waren sie viel unterwegs. Also ich sehe ein bisschen, die Familien kennen sich auch ein bisschen. Total netter Typ, Jermaine. Ich habe da wirklich nur Positives. Und eben, wir grüßen uns, wir sprechen ein paar Worte miteinander, wenn wir uns gesehen haben. Und jetzt, ja, jetzt treffen wir wirklich noch auf der großen Bühne aufeinander. Ich freue mich einfach.
Ist ja auf jeden Fall dann keine ganz große Unbekannte, auch wenn es jetzt noch nicht das direkte Duell gab oder so auf der Ebene. Aber ihr seid ja auch ungefähr ein Alter, dementsprechend ja dann wirklich eigentlich ein ganz schönes Los, dann auch auf jemanden zu treffen, der einem nicht komplett unbekannt ist. Würdest du sagen, dass dir auch der schnelle Rhythmus von Jermaine eher liegt oder ist dir das völlig egal?
Ja, das werden wir dann sehen. Also ich weiß, er spielt wirklich sehr, sehr schnell. Aber ich muss da meinen Fokus auf mich richten. Ich bin jetzt nicht der langsamste Spieler, ich bin auch nicht der schnellste Spieler. Aber ich muss, glaube ich, eher auf mich aufpassen, dass ich meinen Rhythmus spiele. Und ich denke, das wird sicher, das ist die größere Herausforderung, als irgendwie sonst etwas da rauszunehmen.
Dann lass uns mal blicken auf deinen Weg hierhin zur WM 2025. Wann hast du überhaupt angefangen, Dart zu spielen? Du bist jetzt 35 Jahre. Wie alt warst du, als du angefangen hast und wie bist du zu dem Sport gekommen?
Ja, also ich habe mit 17 Jahren begonnen, aber normal zuerst auch in der E-Dart-Szene. Und das war wirklich eigentlich per Zufall, sage ich mal, bin ich dann in einen Club gekommen. Und so hat es dann eigentlich angefangen. Ich konnte dort mal ein Training mitmachen, dann bin ich in einer Mannschaft gelandet, dann haben wir so größere Turniere in der Schweiz gespielt als Einzelspieler und dann eben das Steel Dart habe ich eigentlich erst so richtig, ja, ich sage es gut, die letzten 10 Jahre, also mit 25 ein bisschen entdeckt. Aber auch dort ist eigentlich das gleiche Schema wie beim E-Dart mit Kollegen angefangen. Ich wollte auch nicht Steel-Dart spielen, wegen dem Rechnen halt. Es war so wirklich das Manko, das man immer hört, oder? Aber auch dort habe ich dann nämlich dann verbessert, bin dann auch in ein Team gekommen und dann wieder Einzel gespielt und alles so. Und so eigentlich der gleiche Weg im E-Dart habe ich im Steel-Dart dann gemacht. Und eben jetzt, ja, jetzt hat es bis zur WM gereicht.
Und wenn wir mal so ein bisschen in die Anfangszeit zurückblicken, wie groß war Darts damals in der Schweiz? Wie populär war das dort? Und gerade Steel-Dart-technisch ist ja jetzt in den letzten Jahren viel passiert, durch die SDC auch vor allen Dingen. Aber wie groß war es damals? Oder wie klein?
Ja, ich habe jetzt so eine Zahl von mir, wo ich weiß, wo ich angefangen habe, Steel-Dart zu spielen, also mannschaftsmäßig in der Schweiz. Da waren es, glaube ich, etwa 450 lizenzierte Schweizer Dartspieler, die Liga spielten. Und eben jetzt, ich sage jetzt gut 10 Jahre später, sind es jetzt wirklich fast schon gegen 700, die lizenziert sind in der Liga und alles so. Also es hat da in den letzten Jahren schon einen guten, großen Boom gegeben. Aber ich denke, mit der letzten Werbung oder was die letzten Monate alles passiert ist, mit Turnieren in der Schweiz und alles andere ist bei uns sicher da, was jetzt kommt. Also ich denke, also ich erhoffe mir auch, dass da wirklich noch ein bisschen ein Boom kommt, auch fürs Jahr 2025. Aber ich denke, wir sind da wirklich auf einem sehr guten Weg.
Und Stichwort guter Weg, bei dir eben auch ein sehr gesunder Verlauf. Du spielst jetzt ungefähr dein halbes Leben Darts, wenn du gesagt hast, dass du mit 17 angefangen hast. Wenn du mal so zurückblickst, wie bist du besser geworden? War es besonders viel Trainingsfleiß oder hast du besonders viele Turniere gespielt oder war auch besonders viel Talent vorhanden?
Ich bringe sicher ein bisschen Talent, Ruhe an Bord, das bringe ich mit. Auch frühere generelle Gesellschaftsspiele oder Spiele, die länger dauerten, ist egal was. Wirklich, das ist, habe ich sicher, wie sagt man?
Ja, hast du so ein Faible für, so.
Ja, genau.
Dass du da gerne dann auch längere Spiele, viel Ausdauer hast und so.
Genau, und eben, ich sage, das Trainieren hat ja eben, wo ich mit Steel-Dart angefangen habe, da sind wir doch auch schon 3-4 Stunden an Bord gestanden und haben das so trainiert. Und dann habe ich immer so, jetzt schaue ich nicht mehr drauf, auf den Average zum Beispiel. Aber früher hat man das immer gesagt, oh, jetzt spiele ich 60er Average. Dann hast du das wieder ein bisschen aufgeschrieben und sagen, okay, gut, ich kann jetzt ans Board stehen, 60er Average kommt. Ja, jetzt versuche ich mal 65, neues Ziel. Und so habe ich mir eigentlich das ein bisschen am Anfang angeeignet und immer mich so stetig ein bisschen konstanter verbessert. Aber eben, ich habe dann viel auch Einzelturniere gespielt in der Schweiz, weil ich sage auch eben, wenn du dich verbessern willst, dann musst du wirklich mit den besseren Spielern messen. Und das habe ich hier gemacht in der Schweiz, wirklich viele Turniere gespielt, mich so konstant hinaufgearbeitet und das mache ich jetzt. Jetzt sage ich halt ja, das Ausland hat Priorität bei mir, weil ich will mich mit den Spielern messen, jetzt.
Jetzt, wenn du sagst, heutzutage guckst du nicht mehr auf den Average und es lohnt sich wahrscheinlich generell, vieles losgelöst davon zu betrachten. Gerade auf diesem Niveau sind ja dann auch oft Kleinigkeiten und andere Dinge entscheidend. Gibt es andere Statistiken, die du eher in den Blick nimmst oder bist du da generell gar nicht so aufgestellt und eher so auch ein Gefühlsspieler?
Ja, ich sage jetzt mal so, Gefühlsspieler ist vielleicht jetzt auch das falsche Wort. Wenn ich ein Spiel spiele, dann will ich es gewinnen. Und ich habe mein Ziel erreicht, wenn ich es gewinne. Es gibt im Dart viele, da kommen viele Faktoren zusammen, wenn es mal nicht so läuft, kann es aber trotzdem im Spiel gewinnen. Oder es klappt alles jetzt und dann nehme ich das natürlich auch mit. Also, aber eben für mich ist wichtig, wenn ja jetzt Satzmodus an der WM oder First to Six irgendwo in einer Qualifikation, zählt für mich nur der Sieg. Also wirklich.
Jetzt hast du gesagt, Ausland hat jetzt Priorität. Du biegst wahrscheinlich jetzt gerade auch mit der ersten Teilnahme bei der großen WM in so eine neue Stufe deiner Karriere ein, auch was die Wahrnehmung betrifft, auch in der Öffentlichkeit und so. Nichtsdestotrotz, du hast ja auch wirklich alles mitgenommen, was geht jetzt zuletzt bei der SDC. Und das ist ja eine Besonderheit jetzt an der Schweiz, dass es dort diese Organisation gibt. Welchen Einfluss hatte das auch, welchen positiven Einfluss auf deine letzten Jahre? Weil das ist ja jetzt wirklich nicht an der Tagesordnung, dass ein vergleichsweise kleines Land dann da so viele richtig gut organisierte Turniere auf die Platte bringt.
Ja, also eben wie gesagt, generell in der Schweiz, die Turniere sind viel besser geworden oder die Infrastruktur ist besser geworden. Und eben, wie du sagst, bei der zum Beispiel der SEC ist wirklich das Feeling auch da. Es ist fast eine ähnliche Boardanlage dort vorhanden, wo wir bei der Challenge Tour haben oder sonst irgendwo im Ausland. Und das gibt natürlich schon ein besseres Gefühl mit allem drum und dran und ist auch viel schöner zu spielen dort, wenn man so das Ganze so ein bisschen wahrnehmen kann, wie es dann auch im Ausland ist und alles so. Aber eben, ganz gesagt eben, es gibt wirklich jetzt viele Turniere in der Schweiz und das tut jedem Dartspieler gut. Und ich glaube, das ist wirklich der ganzen Schweiz ist das sehr, sehr hilfreich.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse, überall, wo es Podcasts gibt.
Und wenn wir jetzt mal so über deine bisherige Zeit im PDC-Circuit sprechen, du hast jetzt eine Tourkarte, hattest du noch nie, aber du warst jetzt auch als Nachrücker bei Proto-Events am Start und ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, die erste Quali für die Euro-Tour ist ja auch schon 2019 gewesen, also du hast ja schon ein bisschen Erfahrung sammeln können, 2022 auch erstmals ein Challenge-Tour-Event gewonnen. Was würdest du sagen, waren rückblickend so deine größten Erfolge auf PDC-Level?
Ja, das Größte, ich sag, oder die von der Konstanz her ist vielleicht jetzt das letzte Jahr oder dieses Jahr besser gesagt, wo die Konstanz dann sicher gezeigt hat, wohin es gehen kann. Aber vorher sind wirklich, also 2019 das erste Mal auf der European Tour Bühne in Sindelfingen war das. Das war auch also sehr speziell, aber dort bin ich nicht dorthin gegangen, oh, ich will Bühne spielen. Es hat dann erst Klick gemacht, okay, ich stehe jetzt auf der Bühne. Aber ich habe von dort dann eigentlich alles mitgenommen und mir gesagt, komm, schau, was möglich ist und möglichst viel das Positive mitzunehmen, auch für die nächsten Jahre dann. Und dass es dann nachher irgendwie, die Bestätigung kam ja dann mit den weiteren 7, 8 European Tour Qualis, wo ich geschafft habe. Und nachher dann mit den 2 Siegen, also wirklich, das sind eine gute Ausgangslage für die Konstanz, was ich einfach so steigern konnte im Laufe des Jahres. Und eben das letzte Jahr, wie angesprochen, mit dem Challenge Tour Sieg Anfang dieses Jahres, habe mich da schön auf ein, ja, vielleicht auf ein neues Niveau gehoben oder ein richtiger Schritt vorwärts gemacht.
Ja, und das hast du bestätigt unter anderem mit einem Viertelfinallauf bei einem Proto-Event, bei einem Players Championship-Turnier. Auf dem Weg dorthin 2 Weltmeister geschlagen mit Rob Cross und Michael Smith. Das muss auch ein besonderes Gefühl gewesen sein, oder?
Ja, sicher. Eben, ich konnte, glaube ich, irgendwie 22 Turniere mitspielen dieses Jahr bei der Pro Tour als Nachrücker und ich wollte einfach so viel mitnehmen, wie es geht. Und eben am Anfang, ich hatte nichts zu verlieren. Wirklich konnte befreit aufspielen und ich habe dann, in der ersten Runde Chris Landmann geschlagen und dann habe ich einfach so gesagt, du komm, ich muss so weiterspielen, ich muss meine Chancen nutzen, wenn ich sie bekomme. Und ja, dass es dann wirklich dort schon bis in den Viertelfinal gereicht hat und dort auch mitgespielt habe, knapp verloren habe im Viertelfinale, ja, das sind gute Anzeichen für mich und wie gesagt, ich habe das ganze Positive einfach dort rausgenommen. Und ich denke, das ist auch das, ein bisschen das Geheimnis des Erfolgs von mir.
Ja, sehr viel Positives dabei, wie du auch schon sagst, in diesem Jahr. Und wir sprechen natürlich gleich vor allen Dingen über das Highlight der Qualifikation und diesen besonderen Sieg dort in einem knappen Endspiel gegen Jimmy van Schie. Vorher aber natürlich auch, es gibt auch so dieses eine Lowlight wahrscheinlich in dem Jahr, würdest du wahrscheinlich genauso sagen, die verpasste Qualifikation für das erstmalige Euro-Tour-Event in Basel. War das so der Downer in diesem Jahr für dich persönlich?
Ja, wenn man jetzt auf das ganze Jahr blickt, ja, sicher. Ich habe mich sehr gefreut auf dieses Turnier, dass die PDC Europe in der Schweiz Halt machen. Und ja, klar, es war ein Ziel. Ich hatte dort in der Phase einen neuen Job. Ich habe mich neu aufgestellt. Ich habe bei mir in der Gemeinde ein neues Startlokal errichtet. Und jetzt habe ich dort viele bessere Trainingsmöglichkeiten. Aber das Training hat auch in der Zeit gelitten. Also ich hätte es lieber nach der Swiss Darts Trophy gemacht. Aber eben, das Leben hat auch noch andere Bausteine. Also eben, ich bin auch auf den Job angewiesen nebenbei. Und es war nicht der optimale Zeitpunkt, das wusste ich. Ich ging aber trotzdem zur Quali hin und ich gab mein Bestes. Aber eben, leider war da Felix Schierz in der ersten Quali ein guter Freund von mir, einfach in dem Moment zu stark. Ich habe es dann wirklich gut verkraftet. Es brauchte ein bisschen meine Zeit, aber ich war ja dann noch auch freitags und samstags live vor Ort, konnte auch noch bei Backstage mit Bruno Stöckli reingehen und dann war das eigentlich freitags war das wieder verflossen. Ich konnte da auch mich gut ablenken. Für viele Schweizer war ja das Highlight oder wie das Saisonende, sage ich jetzt mal. Aber ich wusste ja bei mir, nachher stand noch eine wichtige Challenge Tour an, plus den Qualifier in Kalkar jetzt. Also ich konnte mich dann eigentlich schon für das nächste Turnier fokussieren. Und ich habe dann wirklich darauf hingearbeitet und schlussendlich habe ich eine gute letzte Challenge-Show gespielt. Und ja, das mit der WM-Qualifikation ist natürlich das Pünktchen auf dem i, also wirklich sensationell.
Ja, lass uns darüber sprechen, lass uns da noch ein bisschen in die Details gehen. Es war nicht nur ein ganz knappes Endspiel gegen Jimmy van Schie, es war auch ein knappes Erstrundenmatch, ich glaube gegen Moreno Blom, auch da ging es schon über die volle Distanz. Gerade so ein Eintages-Qualifier, wo wirklich nur der Gewinner alles bekommt und viele enttäuschte Gesichter hinterlassen werden. Wie bist du in dieses Turnier gegangen? Hattest du direkt das Gefühl, ja, das kann mein Tag sein? Hast du direkt gespürt, heute habe ich einen guten Drive im Arm? Oder wie war es so an diesem Tag, im Verlauf des Tages?
Also ich konnte sicher von den letzten 3-4 Jahren, wo ich das mitgespielt habe, sicher sehr viel Positives mitnehmen. Auch das letzte Jahr, wo ich im Halbfinale gescheitert bin. Aber eben, das sind, wie du sagst, das sind wirklich Einzelturniere, es zählt der Tagessieg, also wirklich der am besten performt, kriegt das Ticket. Aber ich, was in letzter Zeit wirklich so meine Stärke war oder was sich heraussticht, ist so, ich kann mich gut aufs nächste Spiel fokussieren. Wenn ich eins gewonnen habe, Fokus auf das nächste. Und wirklich, und ich habe mir nie großen Druck gemacht oder ich habe mir nie gesagt, oh, heute gewinne ich das. Ich habe gesagt, dass das nächste Spiel kommt, das will ich gewinnen, habe es gewonnen und so konnte ich mir das durchziehen. Und ich denke, das Finale gegen Jimmy van Schie, das ja, ist genau der Beweis, dass ich mich gut durchgekämpft habe.
Und dann die Gefühle nach dem Matchstart? In diesem Spiel, in diesem Moment, wir hatten in der Folge danach, an dem Wochenende danach, wir hatten dann auch einen kurzen Beitrag von Lukas Mierbach, der ja als Schreiber das Spiel geschiedst hat sozusagen und er hat so ein bisschen geschildert, wie der Matchverlauf war. Die Spannung muss ja greifbar gewesen sein, jetzt auf beiden Seiten natürlich, bei Jimmy van Schie und bei dir. Aber als du dann getroffen hast, also wie war das Gefühl?
Ja, das war unbeschreiblich. Es gibt da ein kleines Video, wo ich die 124 mache. auschecke und dann eben, ich bin ja eher ein ruhiger Typ und alles so, aber ich habe dann auch losgeschrien und ja, es war wirklich wie eine Befreiung. Ich wusste, was ich machen musste bei 124, wie es abläuft, wie sind die Wege. Das habe ich mir kurz vor dem Finish einfach so mir kurz Gedanken gemacht und dann habe ich einfach losgespielt. Und dass es natürlich so aufgegangen ist mit dem letzten Pfeil ins Bullseye, das ist unbeschreiblich. Und ja, eben nachher ist die Energie draußen gewesen. Ich sag's wirklich so, 20 Minuten nach dem Turnier sind wir schon im Auto gesessen, sind wir schon Richtung Schweiz gefahren. Aber dort habe ich dann wirklich nur 2-3 Telefonate gemacht. Und sonst habe ich das Handy erst am nächsten Tag wieder in die Hand genommen, weil das war nur am Klingeln und alles so. Und das habe ich dann am nächsten Tag so schön abarbeitet. Und dort habe ich dann sicher auch mehr realisiert, was ich geschafft habe. Aber eben, ich habe mir eigentlich den Abend nur gegönnt, abgelenkt und alles so, weil ja, es kommt dann genug noch auf mich zu.
Und wie viele Nachrichten, wie viele entgangene Anrufe waren ungefähr drauf auf dem Handy?
Oh, das waren sicher circa zwischen 400-500 waren das sicher dabei, wenn man nur die WhatsApps.
Und jetzt, wenn du jetzt mal so die letzten Wochen nach der Quali Revue passieren lässt, jetzt auch unmittelbar vor dem Turnier, wir sprechen jetzt am 10., am Dienstag den 10. für alle Hörerinnen und Hörer die Info. Ist das Interesse merklich größer geworden jetzt und merkt man auch irgendwie, dass da jetzt auch vielleicht Medien in der Schweiz auf dieses Thema anspringen und was vorher eben nicht der Fall war, weil du bist eben der Erste, der mit der Schweizer Flagge dort auftreten wird?
Ja, also ich kann so sagen, wo wir kurz bevor wir nach dem Turnier in Kalka im Auto saßen, dann habe ich 4 Anrufe gemacht, habe meinen Vater angerufen, meine Freundin, mein Manager Stefan Felder angerufen und wirklich, Stefan hat dann zu mir gesagt, ja, also gratuliert natürlich, war viel Freude da, aber irgendwie der dritte Satz von ihm war so, ah, jetzt müssen wir dann aufpassen, jetzt kommen dann die Medien und alles so. Und dann wirklich, es hat nicht lange gedauert, also wirklich, wir hatten schöne, wie sagt man, Medienmitteilungen gekriegt oder Anfragen für ein Interview oder sonst irgendwas oder SRF Sport hat da wirklich, es sind eigentlich viele Medienschaften, haben sich angemeldet, um ein Interview zu kriegen oder irgendwie sonst für ein Treffen und das, ja, es war ein bisschen viel los nach der Woche, nach Kalka, sage ich mal, aber ich habe es auch irgendwie ein bisschen genossen und vielleicht war das auch so sicher eine Erfahrung für mich auch selber und vielleicht nachher eine kleine Ablenkung, dass ich jetzt zum Beispiel nicht immer an die WM denke, sondern wirklich einfach einmal etwas Kleines anderes mache als Training am Dartboard.
Und wenn du dann trotzdem jetzt eben trainierst, also du wirst ja jetzt dir die Tage wahrscheinlich nicht komplett freigeschaufelt haben vom Board weg. Wie sieht bei dir so Training aus? Hast du feste Zeiten? Bekommst du es in den Alltag relativ gut integriert, seitdem du jetzt da dein eigenes Lokal hast, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe? Wie läuft das bei dir so?
Ja, also eben, ich habe mir jetzt die Zeit genommen. Ich konnte mir ein Lokal bauen, das jetzt seit 3 Monaten offen ist. Und ich kann hier wirklich eigentlich jede Minute hinein und herauslaufen. Und eben, wie gesagt, vorher habe ich so circa 2 Stunden, so 14 Stunden die Woche trainiert. Und das habe ich jetzt seit den letzten, ich sage gut 2 Monaten, eigentlich fast verdoppelt. Also wirklich, das wollte ich eigentlich auch, dass da wirklich noch was geht, dass ich mir die Zeit nehmen kann. Und ich denke auch, das hat mit allem drum und dran sicher damit zu tun, dass die Leistung oder die Konstanz immer besser geworden ist.
Und da wir auch den ein oder anderen Schweizer Zuhörer haben, das weiß ich aus diversen Zuschriften, vielleicht magst du noch sagen, wo genau findet man das Lokal, in welchem Ort in der Schweiz?
Also das ist bei mir, wo ich aufgewachsen bin, in Cham, Kanton Zug, an der Langackerstraße 5. Und wirklich, ich habe auf Facebook und Instagram habe ich da, das Lokal heißt Belly Starts House, muss ich auch noch sagen. Und dort findet man eben auf Instagram und auf Facebook die Öffnungszeiten, die sind und wann Turniere dort stattfinden oder wann man sonst trainieren kann. Oder man kann auch wirklich vorbeischauen, eins trinken und dann ist da, ja, ich hab das lokal gemacht, dass das wirklich in der Region so ein Dartlokal ist, dass man wirklich fürs Darten was macht.
Und wenn du jetzt hier über das Thema Training sprichst und so und auch generell, du hast, glaube ich, eben einmal angesprochen, als es um den Qualifier für Basel ging, Felix Schiert zum Beispiel, auch ein guter Kumpel von dir. Wie ist das generell so im Schweizer Dartsport? Du hast jetzt auch mit verschiedenen Partnern die letzten World Cups gespielt. Gibt es da irgendwelche Verbindungen? Reist ihr zusammen dann auch zu Next Gen oder gibt es vielleicht den einen Trainingspartner bei dir aus der Nähe oder wie ist das? Wie bist du da persönlich aufgestellt?
Ja, also eben, ich habe ein paar Trainingspartner, wirklich die lokal in der Nähe sind, aber wie angesprochen, Marcel Walpen ist auch ein guter Freund von mir und wir trainieren jetzt fast wöchentlich einmal zusammen und eben, ich versuche möglichst viel mit irgendjemandem abzumachen, dass ich nicht alleine trainieren muss, weil ich finde es immer besser, wenn man mindestens zu zweit ist und ja, eben, die verschiedenen Partner zum World Cup, da hat man sie, man kennt sich ja eigentlich schon fast in- und auswendig, aber eben, man hat den Fokus wirklich zusammen auch gerichtet, dass man dann vor dem World Cup sicher noch ein paar Trainings macht und ja, dass einfach dann, ich sag mal, die Chemie dann wirklich noch ein bisschen besser stimmt für beide Spieler. Aber eben, mir ist es einfach wichtig, zu zweit trainieren und da gibt es wirklich ein paar Spieler, die sehr häufig kommen und wo wir gerne zusammen trainieren.
Ja, und du hast jetzt auch einen optimalen Ort, ne, um zu trainieren. Bei dir in der Lokalität ist doch sicherlich gut, das bietet sich an. Was hast du vorher gemacht, beruflich, bevor du jetzt dein eigenes Lokal eröffnet hast?
Also ich bin gelernter Koch und ich habe eigentlich bis zum 17., also respektive bis 20. Lebensjahr als Koch gearbeitet. Und nur die letzten 2 Jahre als Logistiker war ich da noch tätig.
Und jetzt gegen Ende würde ich nochmal ganz gerne die Klammer schließen und nochmal auf die WM zurückkommen. Was würdest du sagen, wie muss die WM laufen? Wie muss das Spiel gegen Vatimena laufen? Braucht es zwingend den Sieg oder wärst du auch zufrieden, wenn du einfach mit deiner Leistung zufrieden bist, einverstanden bist? Wie muss die WM laufen, damit du sagst am Ende, das war gut, das war ein gutes Debüt?
Also eben erstes Mal, ich bin sehr zufrieden, dass ich antreten darf, dass ich mir das verdient habe. Aber ich will mich da jetzt nicht, ich habe noch mehr Hunger, sage ich. Also wirklich, aber ich möchte dort wirklich eine gute Performance zeigen. Und ja, eben, wie schon angesagt, ich möchte, wenn ich irgendwo, egal eigentlich, wo das Spiel stattfindet, wenn ich zum Spiel antrete, will ich gewinnen. Aber ich denke, ich muss wirklich meinen Fokus auf mich richten und wenn das klappt, dann sage ich jetzt, ist vieles möglich, aber ich nehme da wirklich Spiel für Spiel.
Und darüber hinaus Richtung Q-School 2025 natürlich auch eine Frage, die wir allen deutschsprachigen Spielern gestellt haben in den vergangenen Monaten im Podcast. Ist das so das primäre Ziel? Willst du unbedingt auf die Tour oder sagst du, ist ja vielleicht gar nicht alles entscheidend wichtig, weil du jetzt auch gesehen hast, Challenge-Tour-Event gewonnen und so, weit oben in der Rangliste und das führt auch dazu, dass du oft nachrücken kannst. Aber wie blickst du auf die Q-School?
Der Blick kommt erst nach der WM, sicher. Aber ich kann sicher sagen, ich weiß ja, was meine Wege nachher sind. Die Q-School kommt, hat Priorität und jetzt hat es sicher am meisten Priorität, weil ich bin ja schon in der Final Stage. Ich muss die Qualifikation nicht spielen. Ich finde es einen riesen Vorteil, aber eben den habe ich auch mehr verdient durch die gute Leistung von der Challenge Tour letztes Jahr. Es gibt nachher so viele Möglichkeiten. Ich sage so, wenn es klappt mit der Tourcard, ich nehme sie an, weil das ist ja wirklich ein Ziel von mir, dass ich die habe, dass ich mich weiterentwickeln kann und dass mir das mit den Profis dann auch wirklich zur Seite steht. Wenn es jetzt nicht klappen würde, gibt es unterdessen eben, wie gesagt, es gibt die Next Gen, es gibt die Challenge Tour, es gibt so viele Turniere, wo ich mich wirklich auch weiterentwickeln kann, wenn ich jetzt die Tourcard nicht hole, aber ich kann wirklich das Jahr wiederholen, was ich jetzt gemacht habe im 24, dann bin ich mehr als zufrieden, wenn so sowas funktionieren würde. oder wenn die Resultate dann wieder so stimmen wie dieses Jahr.
Sagt Stefan Bellmont, der Mann, der jetzt erstmal den Elli Pelli zum Elli Belli machen will. Vielen Dank fürs Gespräch.
Ich danke vielmals. Hat mich sehr gefreut. Danke dir.
Das war Stefan Bellmont und Kevin, ich bin mal gespannt, wann du ihn dann besuchen kommen wirst in der Schweiz.
Ja, ich habe schon Bock. Also ich habe ja die Schweiz kennen und lieben gelernt, erst in diesem Jahr auf einer 9-tägigen Zugreise. Und Zug ist ein gutes Stichwort, denn am Zuger See ist er ja beheimatet und dort auch sein Lokal, sein Darts-Lokal. Ich bin ein bisschen traurig, dass es nicht Elli Belli genannt wurde, aber ich habe trotzdem Bock, da mal einzuschneiden. Vielleicht begleitest du mich ja mal.
Ja, vielleicht begleite ich dich und namenstechnisch, was noch nicht ist, das kann ja noch werden. Also vielleicht, wenn er die Weltmeisterschaft gewonnen hat, vielleicht ist das dann ja der Moment, in dem dieses Lokal umbenannt werden wird.
In jedem Fall ein sehr, sehr interessantes Gespräch und hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit ihm zu sprechen. Und ich glaube, es wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Denn selbst wenn er die Tourkarte nicht holen sollte, das ist ja sein Ziel, aber wenn er sie nicht holen sollte, es gibt da wieder diverse Chancen sicherlich für ihn, auch trotzdem für Aufsehen zu sorgen. Und wir haben ja auch festgestellt, schon jetzt auch mit einer 5-jährigen Geschichte auf der European Tour. Also das hatte ich vorher gar nicht so auf dem Schirm, bevor ich mich damit beschäftigt habe, mit dem Interview in der Vorbereitung, dass er 2019 schon sein European-Tour-Debüt gegen Geoffrey de Swaan gegeben hat, also ist schon auch ein paar Jährchen dabei und das kann natürlich auch helfen gegen Jermain Vatimena.
Ich würde sagen, damit machen wir jetzt den Haken hinter diese Folge. Das soll genug der Vorrede gewesen sein. Heute Abend wissen wir alle, was wir zu tun haben, die WM startet und dann hören wir uns hier bei Checkout ab morgen wieder täglich mit den WM-Folgen. Ich würde sagen, so können wir es lassen, oder Kevin?
Genau, so können wir es lassen, so können wir es halten und ich freue mich auf die täglichen WM-Folgen mit allen Ergebnissen und allen Analysen hier bei Checkout, dem Sport1 Darts Podcast. Bis dahin.
Ciao.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
A singer, Amy Winehouse, has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere, Macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.